Ich will dein Anbeter sein. Vater, ich preise dich heute Abend für diesen Gottesdienst, für deine Gegenwart, für deinen Heiligen Geist. Du bist hier, Herr. Amen. Heute machen wir uns Gedanken, wie spricht Gott zu uns? Gott hat auf mannigfaltige Art und Weise gesprochen, aber er spricht immer wieder ganz neu, auf eine andere Art, ganz ungewohnt, von einer anderen Seite. Wir haben diese Tage, entscheidende Tage in der Weltgeschichte. Brexit ist heute gewesen, dass England sich entschlossen hat, auszutreten aus der Europäischen Gemeinschaft. Wie kann ich das biblisch begründen? In der Bibel heißt es so, das römische Reich Europa, also was Europa ist, das römische Reich, die Zehn von Daniel, die werden uneins sein, steht in der Bibel. Und dann heißt es, der Antichrist wird ein Volk ausreißen, und das passiert jetzt gerade, und es geht jetzt in diese Richtung, und dann wächst ein kleines Horn, da kommt der Antichrist, und wir sind schon auf dem besten Weg dorthin. Ja, was sollen wir machen? Auswandern nach Sibirien oder sonst wo? Nein, wir sollen bleiben, mutig und kühn und lernen, auf Gott zu hören. Deshalb sind wir auch in der Gemeinde. Deshalb sind wir hier, dass unsere Seele fest im Griff Gottes ist. Es werden Dinge geschehen. Die Welt wird sich so verändern. Wart noch ein paar Tage ab, ein paar Wochen, ein paar Monate. Du wirst Europa gar nicht mehr kennen, und was aus Deutschland nachher wird. Und ich denke, dass Deutschland auch eine Geschichte hat, und die deutsche Geschichte ist nicht vorbei und die englische Geschichte ist nicht vorbei. England, Großbritannien hat mal die ganze Welt beherrscht. Wenn ich daran denke, Indien und andere, diese Völker bis nach Asien. Und Deutschland hat auch eine Geschichte geschrieben. Deutschland hat fast 1000 Jahre lang Europa beherrscht. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation. So, und diese tödliche Wunde wurde heil, dass die ganze Welt jubelt und jauchzt, dass Deutschland wieder so eins wird, und diese tödliche Wunde wird etwas bewirken. Ich werde nie vergessen, ihr habt Brüder aus Rumänien, ältere, gewachsene Brüder, die auch im Gefängnis waren wegen dem Herrn Jesus Christus und dem Glauben. Die waren da bei mir am Reichstag, wir wohnten damals, und wir gehen so in der Nähe, und ich wollte ein bisschen Reichstag zeigen. Dann fängt an, der ältere Bruder zu weinen, und sagt, Bruder, und sage ich, Bruder, warum weinst du? Sagt er, von diesem Ort wird noch Unheil ausgehen. Verstehst du das? Das hat er empfunden, und ich bin sicher, da tut sich was. Da tut sich was. Hör auf Gottes Reden. Sei offen für Gottes Wirken. Das, was passiert, es passiert nicht von ungefähr. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Zuerst einmal, morgen wird das Thema sein, erlebe die Gegenwart Gottes. Wenn du von Gott zugerüstet bist, von Gott gestärkt bist, dann musst du nicht nach Sibirien auswandern oder auf den Mond fliegen oder dich irgendwo verkriechen. Ja, Leute, komm zu mir. Auch hier, die zu uns in der Gemeinde kommen. Ja, wie geht es jetzt mit uns weiter? Muss ich auswandern? Wo? Hast nicht uns eine Empfehlung irgendwie, wo wir auswandern können? Bleib zu Hause, bleib im Lande und näher dich redlich, steht in der Bibel. So, nicht irgendwie fliehen. Der Gerechte flieht nicht, im Gegenteil, der Gerechte bleibt hier. Und wir haben einen Auftrag, wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Und Salz hält die Fäulnis auf. Lebe in der Gegenwart Gottes, wird morgen das Thema sein. Dann am Sonntag, kämpfe für den Glauben. Liebe, richtig bekenne Jesus, genier dich nicht wegen deines Glaubens, egal was da passiert, sei mutig und sei kühn, sei entschlossen, lebe. Und vielleicht musst du als Märtyrer sterben. Was ist dann? Ist das was Schlimmes? Im Gegenteil, in der Bibel, in der Offenbarung haben wir ein Siegel, und da ist das Siegel extra die Seelen unter dem Altar, das sind die Märtyrer. Das ist nicht schlimm, denn die Märtyrer bekommen einen ganz anderen Platz im Himmel als das gewöhnliche Fußvolk. Denn die haben ihr Leben Gott zur Verfügung gestellt. Und deshalb bist du auch hier in der Gemeinde. Du könntest auch woanders sein, bei diesem schönen Wetter im Schwimmbad vielleicht. Verstehst? Nein, du bist hier, damit du zugerüstet wirst und zugerüstet wirst für die Zeit, die kommt. Dass du ein Boden unter die Füße hast, dass du nicht auf dem Sand gebaut hast und nicht nur Halleluja, 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 nein, sondern wirklich ein Fundament. Es ist so wichtig, dass man ein Fundament hat. Mein Thema heute, wie spricht Gott zu uns? Wie erreichen wir Gott und wie erreicht er uns? So, das beschäftigt mich. Wie bekomme ich Antwort von Gott? Wie höre ich Gott? Ich brauche ein geübtes Ohr, aber wie kriege ich das? Oder brauchen wir ein Hörapparat? Ja? Weißt du, Gott wohnt in einem anderen Raum. Gott wohnt nicht in dieser Welt. Gott ist außerhalb, also er ist im Jenseits und wir sind im Diesseits. Und wie höre ich Gott aus dem Jenseits? Wie spricht er zu mir? Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, sie kennen mich und sie folgen mir, und einem Fremden werden sie nicht folgen. Kennst du die Stimme Jesu? Hast du Jesus schon gehört, wie er spricht? Wie spricht Gott zu uns? Wie macht man jenseitige Erfahrungen? Wo ist das Jenseits überhaupt? Das ist eine andere Frage, dieses Unsichtbare. Diesseits und Jenseits, das sind zwei Welten, zwei Realitäten, zwei Wirklichkeiten. Und die sind total entgegengesetzt. Wenn du heute Gott hören möchtest, musst du genau entgegengesetzt gehen. Umkehren und zurückgehen. Oder nach oben schauen. Oder wo auch immer, nach unten. Und ich glaube, dass Gott manchmal ganz tief unten ist. Also Jesus hat sich erniedrigt und nahm Knechtsgestalt an und wohnte unter uns. Und er wurde als, ja, als Knecht empfunden, der Sohn Gottes. Wie spricht Gott mit uns? Gott und wir sprechen zwei verschiedene Sprachen. In aller Liebe, obwohl er der Schöpfer ist. Er spricht nicht Hebräisch, er spricht nicht Aramäisch, er spricht nicht Lateinisch, er spricht nicht Griechisch. Wie spricht Gott? Verstehst du die Sprache der Tiere? Die Tiere haben auch eine Sprache, die können kommunizieren. Wenn ich an die Wale denke, die können über tausende von Kilometern kommunizieren, ohne Funk und ohne Satellit. Verstehst du die Sprache der Tiere? Die Pflanzen haben eine Sprache. Plastikblumen nicht, aber Pflanzen haben eine Sprache. Die kommunizieren miteinander. Du glaubst es nicht, aber da gibt es also Geheimnisse in der unsichtbaren Welt. Da gibt es die Sprache der Seele, die Sprache des Herzens. Und ja, die Sprache des Unterbewusstseins. Unser Unterbewusstsein spricht und oft reagieren wir gar nicht drauf, was unser Unterbewusstsein sagt. Der Körper spricht, der Geist spricht, die Seele spricht und die Sprache des Körpers ist bei den meisten Leuten Krankheit. Weil die Seele Alarm schlägt, die sagt, mache ich nicht mit, will ich nicht, bin nicht dabei. Und dann schlägt es irgendwo, dass man gelähmt wird, dass man steif wird, dass man krumm wird oder was auch immer ist, dass sie Dinge aussetzen, dass die Organe boykottieren. Gott und uns trennen Welten, Universen. Er dort oben, der Erhabene, alle Himmel können ihn nicht fassen. Und dann soll er mit uns hier sich abgeben im kleinen Berlin oder kleinen Deutschland. Was ist so Deutschland schon? Wir glauben, Deutschland wäre so groß und so gewaltig. Geh mal durch die Welt und du wirst sehen, wenn ich an Russland denke, Russland hat 11 Zeitzonen. Und das sind Entfernungen, das sind Dimensionen. Gott und uns trennen also Welten, Kulturen. Gott ist heilig, er wohnt in einem Licht, in einem unzugänglichen Licht, steht in der Heiligen Schrift. Seine Vorstellungen und unsere Vorstellungen, die gehen oft so auseinander. Es gibt so viele Dinge. Wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel schon geschieht und passiert. Also dort passiert der Wille Gottes uns hier noch nicht. Wie erfahre ich den Willen Gottes? Was er will, was er plant, was er vorhat? Wie erfahre ich diese Geheimnisse Gottes? Wenn wir vor Entscheidungen stehen, dann fragen wir oft, und das ist schon allein, wie wir auf Gott anfangen zu horchen, Herr, was willst du, was würdest du tun? Herr, was ist dein Wille? Und dein Wille geschehe hier auf Erden. Und wir versuchen zu übersetzen, zu übertragen, die Sprache Gottes in unsere Sprache. Welche Arbeitsstelle soll ich annehmen? Wo soll ich wohnen? Wen soll ich heiraten? Oder was soll ich sonst anstellen? Wo soll ich umziehen? Oder soll ich umziehen? Muss ich umziehen? Soll ich bleiben? Wir haben so viele Fragen. Und wie beantworte ich meine Fragen? Und wie kann ich mit Gottes Hilfe meine Fragen beantworten? Was ist Gottes Wille für mein Leben? So klein fängt es an. Was will Gott von mir? Und zuerst einmal das Wichtigste, was Gott von dir will, ich sage es zuerst mal ganz klipp und klar. Und zwar, erstens, es steht hier geschrieben in der Bibel. Der Wille Gottes ist uns in der Bibel offenbart. Das Erste, was Gott von dir will, komm und folge mir nach. Und ich will dich zum Menschenfischer machen. Das ist das Erste, was der Herr will. Das ist die Frage, die uns als Erstes bewegt, Jesus nachzufolgen. Und dann alle Resultate, die daraus folgen, aus dieser Entscheidung. Ich folge Jesus, ich lebe für Jesus, ich arbeite für Jesus, ich predige von Jesus, ich liebe Jesus. Und dann brauchst du keine mehr so groß fragen, was ist der Wille Gottes? Fang an, Jesus zu lieben und hinter ihm hergehen. Paulus bringt es auf den Punkt in Römer Kapitel 12, Vers 1. Er sagt, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder, mit Leib und Leben für Gott da zu sein. Das ist, was Gott will. Mit Leib und Leben für Gott da zu sein. Und wenn du das anstellst, wenn du das tust, mit Leib und Leben für Gott da bist, hast du schon sehr viele Fragen beantwortet. Da musst du nicht rätseln, wie und was. Und dann heißt es weiter, was Paulus hier in Römer 12 schreibt, seid ein lebendiges und heiliges Opfer, das Gott gefällt. Gottes Wille ist, dass du ein Opferleben lebst. Nicht nur, dass Gott dir was tut, sondern du gibst Gott zuerst, du gibst dein Leben. Du opferst das, was dir wert und lieb ist, dein Isaac. Oder ein, ja, das Schönste und Beste, ein lebendiges und heiliges Opfer sollten wir sein, Gott gefällig. Und dann heißt es, einen solchen Gottesdienst erwartet er von euch. Nehmt nicht die Forderung der Welt zum Maßstab, sondern ändert euch und passt euch nicht dieser Welt an, sondern passt euch Gott an. Indem ihr euch nach Gottes Maßstäben orientiert, nur dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes ist und was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also es ist so simpel, die Bibel gibt uns. Aber zuerst mal müssen wir ein Opferleben leben, uns Gott hingeben, bereit sein, alles auf den Altar zu legen. Und dann werden wir erfahren, was gut ist, was vollkommen ist und was Gott gefällt. Leb einfach zuerst mal nach dem Willen Gottes. Und das haben wir schon innen drin. Den Willen Gottes haben wir als Monogramm in unserem Herzen geschrieben. Leb das, was gut ist. Leb das Gute aus. Denk, was ist gut. Was ist gut für mich? Was ist gut für meine Familie? Was ist gut für meine Gemeinde? Was ist gut für meine Gesellschaft? Lebt einfach den Willen Gottes aus. Und zwar, was ordentlich ist. Da fängt es an. Was ist Ordnung? Du musst nicht als Chaot durch die Welt rennen. Lebt den Willen Gottes aus, indem ihr tut das, was anständig ist. Anständig angezogen, anständig reden, anständig. Alles, was Anstand hat. Lass das Wort Anstand zergehen und denk darüber nach, was edel ist, was normal ist. Also zuerst mal, die Menschen möchten immer so super fromm sein. Das ist gar nicht nötig. Komm runter, bleib auf dem Teppich. Bleib ein normaler Mensch und lebe wie ein normaler Mensch. Das, was Gott gefällt, so wie Gott uns geschaffen hat. Gott hat zuerst mal die Erde geschaffen. Dein Wille geschehe hier auf Erden. Er hat die Welt wunderbar gemacht und du bist dazu da, die Welt zu erhalten, die Welt zu pflegen, die Welt ja aufzubauen, zu verschönern. Wie erfahre ich den Willen Gottes? Zuerst einmal tu, was du weißt, was du kennst, was dir bekannt ist. Weißt du, solange du das nicht umsetzt, was du verstehst, was du begreifst, was Gott dir offenbart hat, oder was du schon im Laufe deines Lebens erlebt hast, Christ oder nicht Christ. Wir sind alle in der Ausbildung. Moses war 40 Jahre in der Schule Ägyptens und dann war er 40 Jahre in der Schule Gottes. Also schon 80 Jahre war er unterwegs, ein Leben lang. Und es geht ein Leben lang. Tu das, was du weißt, was dir bekannt ist, was du verstehst, was dir einleuchtet, was dir klar ist, was du schon von Kindesbeinen an kennst, was dir deine Mutter dir beigebracht hat oder dein Vater. Tu das, wovon du schon Ahnung etwas hast. Du musst nicht alles verstehen, aber auf dem baut nachher Gott auf dieses bereits vorhandene Wissen. Tu das, was du begreifst, was du schon gut kannst, nicht was du nicht kannst. Greif nicht nach den Sternen, greif zuerst mal nach den Sandkörnern, nach dem Irdischen, nach dem Sichtbaren. Tu das, wozu du fähig bist, was dir schon offenbart wurde. Tu das, was du schon irgendwie herausgefunden hast, erkannt hast, was man dir gesagt hat, wo du irgendwo was gehört hast, was dir gelehrt worden ist. Und jetzt, wie höre ich Gott? In der Predigt, so wie heute Abend. In der Predigt, du hörst Gott durch die Verkündigung. Der Glaube kommt aus der Predigt, Römer 10, 17. Aus der Predigt. Und in Hebräer Kapitel 13, Vers 17, eine sehr ernste Forderung an die Gemeinde, an die Christen, gehorcht eurem Vorstehen. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen und Stöhnen, denn das wäre nicht gut für euch. Also gehorcht. Fang an, das zu tun, was man dir gesagt hat, was man in der Predigt verkündigt, was dir groß geworden ist, was du erkannt hast. Wenn du deinem Lehrer nicht gehorchst, das war schon in der Schule so, dann gab es lauter Sechser und dann bist du von der Schule geflogen unter Umständen. Nimm von deinem Lehrer das an. Und manchmal denken die Schüler, der Lehrer, der weiß nichts, verstehst du, und wollen den Lehrer unterrichten. Aber der Lehrer will was dir weitervermitteln, was weitergeben. Und dann kommt bei dem Lehrer noch etwas, die Prüfung. Dann wirst du geprüft. In der Gemeinde, da prüfe ich dich nicht, da prüft der liebe Gott dich. Der liebe Gott testet deinen Glauben, auf was du gebaut hast. Dann kommen die Krisen, die Katastrophen, die Umstände. Und dann zeigt sich, hast was gelernt, hast was verstanden, hast was begriffen. Tu das, was in der Bibel steht, was du nachlesen kannst, was jede Oma nachlesen kann. Da musst du nicht super geistlich sein. Die Bibel wurde geschrieben und wir sind Gott dankbar, dass wir die Bibel haben. Was glaubst du, was hätten manche Menschen im Mittelalter gegeben, wenn sie die Bibel gehabt hätten. Und die, dank Martin Luther und vielen anderen, die die Bibel übersetzt haben in unserer deutschen Sprache, dass ich nicht in einer lateinischen Sprache die Bibel lesen muss oder arabisch, wie den Moslems den Koran. Ich kann in Deutsch meine Bibel lesen. Halleluja. Und es gibt sogar in den Dialekten. So, alles, was du brauchst, steht schon geschrieben. Das wurde schon offenbart. Das, was nötig ist. In der Bibel steht nichts Unnötiges, auch wenn du manchmal den Eindruck hast, das ist unnötig. In der Bibel hat alles seinen Platz. Der Heilige Geist hat das Wort dort Gottes diktiert und darüber gewacht, dass nur das reinkommt, was reinkommen soll. In Matthäus 7, Vers 24 sagt Jesus, wer meine Worte hört und tut und so weiter. Und nicht nur, wer meine Worte hört und nicht tut, sondern meine Worte tut. Hören und tun. Bei Gott ist jemand klug und gebildet und so weiter, wenn er sein Wort hört und sich danach richtet. Selig bist du, wenn du Gottes Wort hörst und tust. Und Gott unterscheidet zwischen zwei Arten von Menschen. Zwischen Hörer und Täter seines Wortes, also die sein Wort hören und sofort reagieren, sofort laufen, sofort tun, sofort oder stehen bleiben, egal was passiert. Das ist die eine Sorte, die andere Gruppe der Leute, die also hören und tun. Und die andere Gruppe ist, die nur hören und sind keine Täter. Also die viel wissen, das habe ich schon gehört, das habe ich schon gelesen, das habe ich schon gesehen. Das sind Dummköpfe, die nur hören, sehen und beobachten und nichts tun, umsetzen. Dieses Umsetzen ist bei Gott sehr wichtig. Hörer und Täter sein. Nur Hörer und keine Täter. Die sind Gott ein Greuel, sogar in aller Liebe. Verstehst? Die hören viel, die wissen viel. Und die Bibel sagt, wer viel weiß, von dem wird viel verlangt. Du hast ja gehört, kannst nicht eines Tages sagen, das habe ich nicht gewusst. Dir wurde gesagt, dir in der Predigt hast du gehört, lieber hörst du eine Predigt und tust, als 10 Predigten und du tust nicht. So, davon hängt sehr viel ab, wie Gott auf uns reagiert. Weißt du, vom Hören und Tun hängt unser Sieg oder Niederlage. Wenn wir die Dinge nicht tun, dann wird unser Leben keinen Erfolg haben. Was du weißt, das tust. Wenn er weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dann ist es Sünde. Da muss man also nicht lügen und sonstige dumme Sachen machen. Nein, wer das Gute weiß zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und davon hängt ab, ob Gott dich einstuft, klug oder töricht. Das ist noch fein ausgedrückt. Du Narr heißt es in der Bibel einmal. Von Menschen, die nur hören und nicht tun. Wir haben das in der Hand, ob unser Haus stehen bleibt oder ob unser Haus zusammenbricht. Wir haben es in der Hand. Wenn wir falsche Fundamente tun, obwohl wir wissen, hier unten baut man kein Haus, in der Ebene, im Sand. Oder wenn man ausgeht, dem Bräutigam entgegen, da nimmt man Öl mit, nicht nur die Lampe, man nimmt noch Zusatzöl mit. Und deshalb, so viele Christen, die sind oberflächlich gleichgültig, die denken nicht weiter als bis zur Nasenspitze. So, wir haben es in der Hand. Du kannst alle Predigten der ganzen Welt gehört und gelesen haben und so weiter, und du wirst doch vom Regen und von der Flut weggefegt, weil du am falschen Platz gebaut hast. Deshalb, wer meine Worte hört und tut, der Grund, warum so viele Christen Niederlagen erleben, ist, weil sie, ja, die hören und dann vergessen sie, was sie gehört haben, denken nicht drüber nach. Die Worte, die du hörst, was dir groß geworden ist, du musst es anfangen, in deinem Herzen zu bewegen, darüber meditieren, darüber nachzudenken. Und meine Bibel sagt, Josua Kapitel 1, von Vers 5 bis 9, da heißt es, wenn du diese Worte bewegst, darüber nachdenkst und so weiter, da wird dein Leben lang niemand dir widerstehen. Dann wirst du Erfolg haben auf der ganzen Linie. Aber viele Christen sind nur Spielball des Teufels. Warum? Weil sie die Worte hören, aber nicht in der Tat umsetzen. Und deshalb meditiere, denke darüber nach, wie kann ich das praktisch umsetzen? Wie kann ich damit leben? Viele hören die Predigten, sagen laut Amen, yes Lord, verstehst du? Und dann, wenn es darauf ankommt, ja, die tun nicht, gehen in die falsche Richtung, tun genau das Gegenteil. Du kannst der beste Zuhörer der Welt sein. Aber bei jeder Konferenz, auf jedem Seminar, bei jedem Event, du kannst überall dabei sein, verstehst du? Aber du bist nicht der Täter des Wortes. Du bist ein Versager. Und deshalb, die Stimme Gottes, ist es wichtig, dass du sie hörst und gleich tust, und zwar sofort. Am besten, also ich habe mich gewöhnt, einfach für mein persönliches Leben, wenn Gott mir was sagt, sofort umsetzen, denn 10 Minuten später habe ich vergessen. Oder kam irgendwas dazwischen. Oder der Teufel hat mir das weggeschluckt oder weggefressen. Solange du nicht Täter bist, verändert sich in deinem Leben überhaupt nichts. Du bleibst, wie du bist. Und alles, was du glaubst, alles, was du betest, ist alles umsonst, vergeblich. Warum? Du kannst die Prüfung nicht bestehen, die Stürme überlebst nicht, die Fluten fegen dich weg. Erst die Tat gibt dir die Kraft Gottes, setzt die Kraft Gottes in deinem Leben frei. Nicht das Wissen, sondern das Tun. Nicht nur das Hören, sondern das Tun. Nicht nur der Glaube, ich glaube an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden. Nein, benimm dich so, als wenn du an einen großen Gott glauben würdest. Reagier so, lebe so, als wenn dein Gott ein großer Gott ist. Und ja, lass dich nicht niedermachen und fertig machen. Erst die Tat setzt die Energie Gottes frei. Nicht nur deine Gelübde und Versprechen und was du dann aufschreibst und deine Bekenntnisse, erst die Tat. Wenn du dann hingehst und selbst an der Tür anklopfst oder irgendwas sagst, etwas gibst, und die Taten zeigen uns, ob wir es verstanden haben oder nicht. Die Taten, an ihren Taten werdet ihr erkennen, das sind die Früchte. Ich habe diese Woche auch über die Früchte gesprochen. Der Baum wird an der Frucht erkannt, nicht nur an den Blättern und nicht nur am Stamm und nicht nur an den Ästen und den Verzweigungen und auch nicht an den Wurzeln. An der Frucht. Weißt du, du kannst dein Gebetsleben führen und es kommt keine Frucht raus. Die Frucht ist wichtig, dass die Frucht rauskommt. So, Gott sucht Frucht an unserem Leben. Die Taten zeigen, ob Gott zu uns gesprochen hat, ob wir es begriffen haben oder ob wir uns einbilden. Unser Leben zeigt, unsere Reaktionen zeigt, ob wir echt sind oder nur falsche 50er. So Kopien, so Nachgemachte. Wie verhalten wir uns? Und da zeigt sich, ob wir Gott verstanden haben oder nicht. In Kleinigkeiten. Wie verhalten wir uns in Krisen? Wenn da irgendwo eine Spannung gibt oder Katastrophen oder in Stürmen, wenn wir angefochten werden, wie verhalten wir uns in Schwierigkeiten? Wie verhalten wir uns, wenn wir herausgefordert werden von Nachbarn, Freunden, Bekannten? Wie verhalten wir uns bei Widerständen? Geben wir nach, gehen wir zurück, verstecken wir uns, verkriechen wir uns? Darauf kommt es an. Wie verhalten wir uns, wenn wir Leerlauf haben? Und das ist auch Reden Gottes. Weißt du, Gott lässt uns manchmal warten. Er prüft unsere Geduld. Wie verhalten wir uns bei Verlusten? Da verlierst du deine Arbeitsstelle, verlierst deine Gesundheit, verlierst dein Körperteil. Verstehst du? Wie reagierst du bei Verlusten, bei Krankheit? Wie verhältst du dich bei, wenn du Kummer hast, Depression, bedrückt bist, Misserfolg, Todesfälle? Unser Verhalten bestimmt unser Leben. Wie verhalten wir uns in Versuchungen? Und jeder Mensch bekommt Versuchungen, 3-4 Mal am Tag sogar unter Umständen. Da wirst du herausgefordert, dass du keine Notlüge machst. Verstehst du, da wirst du so oft da reingelegt, verstehst du? Du willst nicht und du wirst so bedrängt. Und dann, wie reagierst du? Wie macht man das? Und hier zeigt sich, ob wir echt oder unecht sind. Es zeigt sich, aus was für Material wir geschnitzt sind. Das zeigt sich. Deshalb, wie redet Gott zu uns? Und Gott redet zu uns durch diese Anfechtung, durch diese Dinge, die da rumherum um uns passieren. Wir werden versucht und keiner wird von Versuchungen verschont. Nicht einmal der Herr Jesus wurde verschont. Um uns herum toben Stürme und jetzt zeigt sich, sind wir Realisten, dass wir sagen, komm, ich gehe auf den Sturm zu oder ich bücke mich, dass es über mir wegfegt oder ich kreuze den Wind und dass ich gegen den Sturm sogar segeln kann. Wie reagieren wir? Sind wir Realisten oder Fantasten? Dass wir weiter fantasieren und nachdenken, wie kam der Sturm her, was ist passiert, was habe ich falsch gemacht? Und der Teufel möchte uns immer in Depression bringen, indem wir anfangen zu sinnieren. Nein, etwas dagegen tun, genau das Gegenteil tun. Glaube an Jesus. Weißt du, und das ist schön, wenn du an Jesus glaubst. Und ich bin verlogen worden als junger Christ, als ich zum Glauben kam. Weißt du, ich kam in eine Gemeinde, die bald lauter ältere Herren und Damen, weißt du, die waren schon alles gestandene Christen. Ich kam als Neuling dazu, verstehst du? Ich habe Probleme gehabt, die haben gedacht, mit mir stimmt nichts. Und die haben gesagt, wenn du an Jesus Christus glaubst, also keine Anfechtung, keine Schwierigkeit, keine Probleme. Und ich habe auf den Moment gewartet. Und da kam nicht. Im Gegenteil, nach 3-4 Wochen habe ich so viele Schwierigkeiten, so viele Probleme, das hat sich so angestaut und sich so komprimiert. Da habe ich gedacht, Mensch, mit dir stimmt was nicht. Ja. Und das ist ein falsches Evangelium. Glaube an Jesus und du hast keine Schwierigkeiten. Das ist eine Lüge Satans. Auch wenn es christlich klingt und fromm und religiös ist. Weißt du, glaub und du hast Erfolg. Nein, du hast einen Misserfolg. Und gerade durch die Misserfolge reifst du. Wirst du hart, wirst du hartnäckig. Weißt du, da wirst du kerngesund durch diese Misserfolge. Da bekommst du Stabilität, dein Glaube wird fest. Glaube an Jesus und, weißt du, und dann beginnt ein Abenteuer durch Turbulenzen. Durch das alles bringt mich der Herr durch, verstehst du? Durch all die Situationen. Glaub nicht, dass, wenn du an Jesus glaubst, dass du keinerlei Anfechtung mehr hast. Du hast die Kraft Gottes auf deiner Seite. Der Heilige Geist steht dir bei und er hilft dir. Aber du musst die Anfechtungen durchmachen. Und Satan begehrt euer, steht in der Bibel. Und Satan will euch sichten oder sieben oder ja, was auch immer es sein will. Er will sehen, aus was für Material du bist, ob du Spreu bist oder Korn. Viele Christen sind Schwärmer, Idealisten. Weißt du, sie stehen nicht mehr mittendrin im Leben. Schon zu weit weg, ich folge Jesus. Aber selbst wenn du Jesus folgst, je länger, je weiter du mit Jesus folgst, desto direkter, persönlicher, inniger werden deine Anfechtungen. Denk an Paulus. Weißt du, er wurde nicht mehr verfolgt in dieser Art und Weise, aber er musste mit seiner Seele, mit seinem Geist ringen. Er wurde angegriffen und er musste mit Verleumdungen fertig werden, mit Enttäuschungen, dass die Christen alle weggelaufen sind, dass die sich verstreut haben. Das hat mit Entmutigungen, wie werde ich mit Entmutigung fertig? Und da bekommst du Inspiration, treu in dem Herrn zu sein und dem Herrn zu bleiben. Wir stehen mitten im Leben. Bei uns brennt der Busch und verbrennt nicht. Das ist nämlich unsere Situation. Da brennt, weißt du, du verbrennst nicht. Dieser Busch ist da und wir werden getötet und wir sterben nicht. Das steht in der Heiligen Schrift. Weißt du, da kann der Teufel alles Mögliche ansetzen, wir krepieren nicht. Der möchte gerne, dass wir krepieren. Und das ist nämlich, was der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, dass du nicht krepierst, dass du stehst, trotz der Krankheit immer wieder rappelst dich auf, trotz den Schwierigkeiten, da hältst dich an irgendetwas fest. Ja, das ist es. Wir werden getötet und wir sterben nicht. Das ist Bibelwort, Gottes Wort. Wir sterben nicht. Wir werden von allen Seiten abgeschnitten, boykottiert und wir verderben, verhungern nicht. Irgendwie geht's doch weiter. Irgendwie geht's doch weiter. Wir kommen manchmal mit ganz wenig aus, verstehst du? Das ist manchmal verblüfft, wie kann man überhaupt leben damit, verstehst du? Und da, ja, aber Gott hilft uns durch all den Mangel, durch die Durststrecken, durch die ja, Engpässe. Und wir dienen immer weiter und wir geben und wir haben nichts und geben doch viel weiter. Das ist nämlich die Tat, die Realität des Evangeliums. Wir überleben jede Bedrängnis. Das zeigt sich, ob du jetzt echt bist oder nicht echt bist. Wie reagierst du? Wie spricht Gott zu uns? Und zwar durch Beweise, indem du zeigst, der Herr ist mit mir. Ich gebe nicht auf, ich kapituliere nicht, ich resigniere nicht, ich weiche nicht zurück, ich mache keine Abstriche. Gott spricht zu uns nicht nur durch Phrasen, sondern durch Beweise. Ich bin mit dir. Aber was heißt das? Ich bin mit dir. Benimm dich so, als wenn Gott bei dir ist. Weißt du, so viele leben, als wenn Gott tot wäre. Benehmen sich, als wenn Gott tot wäre. Mein Glaube beruht nicht auf fromme Sprüche. Am Anfang habe ich Bibelsprüche gebraucht. Aber jetzt, mein Glaube beruht nicht auf fromme Sprüche. Auch nicht Bibelsprüche. Mein Glaube beruht auf Jesus Christus, sein Beispiel, und dem folge ich nach. Und das heißt, ich muss Schritt für Schritt das ausleben, was Jesus gelebt hat. Wie er war. Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich. Also ich tue etwas, ich rede schon. Das ist nicht, was ich was für wahr halte. Ich lebe es aus, ich handle danach. Und Jesus sagt, handel, bis dass ich wiederkomme. Was ist Handeln? Handeln ist, dass ich etwas tue. Ich glaube an Gott, darum lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich glaube an Gott, deshalb kapituliere ich nicht. Ich glaube an Gott, deshalb gebe ich mich nicht auf. Ich glaube an Gott, deshalb lasse ich mich nicht erpressen. Ich glaube an Gott, deshalb schlage ich mich durch. Ich glaube an Gott. Darum handle ich. Verstehst du? Das ist das Ergebnis. Ich glaube an Gott. Ich weiß, Gott ist mit mir. Er hat meine Sünden mir vergeben. In Sprüche Kapitel 28, ein schöner Vers. Ich mag Sprüche. Du solltest die Sprüche auswendig lernen. Das hilft dir. Sprüche 28, Vers 1. Der Gottlose flieht, auch wenn ihn niemand jagt. Der Gottlose flieht, auch wenn ihn niemand jagt. Der Gerechte aber ist furchtlos wie ein junger Löwe. Verstehst du? Furchtlos wie ein junger Löwe. Der Gerechte flieht. Der lässt sich schnell einschüchtern, jagen und treiben. Lässt sich verwirren, beunruhigen, ängstigen. Aber der Gerechte lässt sich nicht verunsichern. Jetzt ist Brexit, jetzt gehen die Briten uns davon. weiß, jetzt wird England abgeschleppt. Oder die seilen sich von uns ab. Da geht die Welt nicht unter. Weißt du, diese sichtbare, materielle Welt geht nicht unter. Da kann vieles untergehen. Da können Häuser, Städte untergehen. Aber der Herr bleibt immer der gleiche. Und wir bauen auf Gott und nicht auf diese äußeren Phasen. Der Gerechte lässt sich nicht verunsichern durch diese ganzen Verschwörungstheoretiker. Um uns herum sind zu viele Verschwörungstheoretiker. Weißt du, was die Christen sind? Bei uns in Russland gab es so Stehaufpuppen. Kennst du sowas, Stehaufpuppen? Das ist ein bisschen rund und kannst hinschmeißen, wie du wolltest. Die standen immer auf, so als Stehaufmännchen bei euch. Aber bei uns gab es diese Stehaufpuppen. Und genau das sind Christen. Du kannst sie hinwerfen, wie du willst, wie es passiert. Die stehen immer wieder auf. Da schütteln sich, verstehst du, und dann sind wir wieder oben. Weißt du, die haben was in sich, dass sie immer wieder aufstehen. Da richtet sie niemand auf. Bei diesen Stehaufpuppen, da ist etwas in ihnen drin, da ist Blei drin. Und das zieht sie nach oben. Und Geschwister, diese Stehaufpuppen müssen Christen werden, dass sie immer wieder aufstehen. Nicht nur hinfallen, sondern immer wieder aufstehen. Wahre Christen lassen sich nicht erschüttern. Sie bleiben nicht liegen, sie stehen wieder auf und sie sind wieder, haben wieder den Kopf wieder oben. Selbst wenn sie in Prüfungen durchfallen und wir müssen zugeben, lass uns realistisch sein, wir Christen fallen auch durch Prüfungen durch und es ist gar nicht so schlimm, dass wir durchfallen, weil Gott weiß es. Denn wenn wir durchfallen, lernen wir mehr, als wenn wir eine gute Note bekommen. Also ich habe aus meinen Fehlern gelernt, verstehst du? Da schreibe ich einen Aufsatz, streng mich an, ich werde nie vergessen. Da bin ich so, habe ich gedacht, ich weiß heute so viel. Und dann gebe ich das Heft ab und dann wird alles durchgestrichen, Thema verfehlt. Weißt du, das ist, durch diese Resignation habe ich gedacht, was habe ich hier falsch gemacht? Und Gott erlaubt es, dass wir manchmal Thema verfehlen in unserem Leben. Kriegst zurück, schreib's neu. Es gibt noch neue Prüfung. So, selbst wenn wir versagen, Fehler machen und so weiter, auf dem Bauch liegen, wir sind Stehaufmännchen. Wir stehen wieder oben. Wir sind wieder da. Wir lassen uns nicht vertreiben. Wir stehen immer wieder auf. Das haben wir in uns. Und das ist, was wozu der Heilige Geist uns gegeben wird. Dass wir immer wieder aufstehen. Dass unser Leben Gewicht hat, Substanz hat. Dass wir nicht von jedem Wind schnell weggeblasen werden. Einen wahren Christen haut nichts um. Ja, egal was da passiert, den haut es nicht um. Sie sind nicht nur Zuhörer, sondern sie sind Täter. Dass sie sich wieder auf die Beine stellen und so weiter. Sie lassen sich nicht steuern, nicht manipulieren. Sie sind keine Schwächlinge, sie sind Stehaufmännchen. Wie gefällt dieses Bild? Also wenn du ein schwacher Christ bist, gehst in den Spielwarenladen und kaufst so eine Puppe für dich persönlich und dann in der Küche oder wo du auch immer bist, wo du ja, in deiner Andacht neben deiner Bibel stellst hin und sagst, lieber Gott, ich möchte so eine Stehaufpuppe sein. Ich möchte aufstehen. Ich möchte leben. Ich möchte mein Leben gestalten. Wahre Christen, sie raffen sich wieder auf. Sie wissen, das ist der Wille Gottes. Ich soll leben und ich soll die Taten Gottes verkündigen. Das, was Gott an mir getan hat. Und ich soll dich schätzen, dankbar sein, den Herrn loben und preisen. Gott ist kein abstraktes Wesen, so natürlich jenseits. Der wohnt in einer anderen Welt. Lichtjahre entfernt von uns. Das mag sein. Weißt du, alles, was wir brauchen, hat er in uns hineingelegt. In diese Stehaufpuppe. In uns hineingelegt. Da steckt uns drin. Ein wahrer Christ kommt immer wieder hoch. Der muss nicht groß fragen, was muss ich tun? Der tut etwas, was gerade vor der Hand kommt. In meiner Bibel lese ich immer wieder, was soll ich tun? Und wie geht es jetzt weiter? Hör, der Herr sagt immer wieder, David, das, was dir vor der Hand kommt, das tu. Da frag nicht so viel, diskutier nicht so viel, denk nicht so viel. Das, was vor der Hand kommt oder vor die Füße dir geworfen wird, das packst und das machst du. Du musst nicht etwas Übernatürliches erwarten und suchen. Unser Problem ist, dass ich den Willen Gottes gar nicht wissen will, eigentlich. Wenn ich den Willen Gottes erfahre, das wird heiß. Weißt du, da verkrampfen wir uns. Gott will, dass du weißt, dass du das tust, verstehst du? Und dann führt er dich von Schritt zu Schritt, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung. Das, was du weißt. Und ich weiß, und du weißt es zum Beispiel vielleicht, ich muss mich taufen lassen. Ich muss vergeben. Verstehst du? Und fang's an, tu es. Nimm es in Angriff, diesen Fall. Oder du weißt, In der Bibel weißt du, was der Wille Gottes ist. Du tust bloß nicht. Das ist die Wahrheit. Und ich möchte die Wahrheit dir sagen und den Spiegel vorhalten. Du weißt, ich muss stille sein. Oder ich sollte bleiben. Oder du weißt, ich sollte den Zehnten geben. Oder ich sollte nicht neidisch sein oder eifersüchtig sein. Du weißt das. Das ist nicht so. Oder ich sollte nicht zornig sein oder meinen Zorn nicht mit ins Bett für den nächsten Tag aufheben. Sondern das alles erledige noch, bevor die Sonne untergeht. Ich weiß, ich sollte loslassen. Ich sollte verzichten. Oder ich weiß, ich sollte meine Feinde lieben. Aber die mag ich gar nicht. Verstehst du, ich weiß diese Dinge, dass ich helfen sollte oder dass ich ehrlich sein sollte. Ich weiß es. Und die Bibel sagt, wer da weiß, Gutes zu tun. Wer da weiß. Du möchtest du hören, wie spricht Gott zu mir? Du musst ehrlich sein und mit dem Herzen hören und mit den Händen hören, mit den Füßen hören. Viele laufen vor sich selbst weg und drücken die Wahrheit weg. Verstehst du, gleich zum nächsten Programm. Du kennst ja diese Geschichten. Sie sind ständig auf der Flucht und wissen oft nicht warum. Oft haben sie faule Ausreden, fromme Entschuldigungen. Ja, der Herr will es nicht, der Herr hat es mir noch nicht gezeigt. Verstehst du, der Herr hat schon 100-mal dir gezeigt. Du willst bloß nicht wahrhaben. Ja, in Wirklichkeit sind wir nur Lügner. Verstehst du, du weißt, was der Herr will, da in deinem Herzen, in diesem inneren Monogramm steht alles drin. Der Heilige Geist hat es schon längst gesagt. Aber du drückst dich davor. Und viele Christen sind Drückeberger. Kennst du sowas, Drückeberger? Die drücken sich um den Berg rum. Ja, der Feind will nicht, dass du gesegnet wirst. Der Feind will nicht, dass du Gott gehorchst. Der Feind will nicht, dass du den Weg Gottes gehst. Deshalb versucht er dich abzuhalten. Ja, aber das ist für die anderen. Die sollen zuerst mal den Anfang machen. Die sollen zuerst mal was tun, dann tue ich es auch. Verstehst du, was auch immer ist? Weißt du, wenn Gott zu uns nicht mehr reden kann, dann spricht der Teufel zu uns. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Der Teufel animiert immer an mein Fleisch. Du bist heute so heiß oder heute so kalt. Ja, was verstehst du, schon fängt es an. Oder heute ist so stürmisch. Mach doch so wie dieser ostfriesische Pastor. Der hat immer, wenn er angefangen zu predigen, hat er immer vom Wetter angefangen zu predigen in Ostfriesland. Das ist ja so. Weißt du, da muss man immer Regenschirm oder Sonnenschirm mitnehmen. Und da hat es geschüttet, Engländer sagen Hunde und Katzen. Und es hat geschüttet, es hat geregnet, wie das Zeug hielt. Dann die Gemeinde kam extra zu hören, was wird heute unser Pastor sagen über das Wetter. Dann sagte Geschwister, lasst uns jetzt auf die Knie gehen und Gott danken, dass wir das ganze Jahr schöne, sonnige Tage hatten und nur wenige Tage wie diesen. Ja, man muss das nur richtig umsetzen, betrachten. Deine Betrachtungsweise ist ausschlaggebend, wie du die Dinge siehst. Aber der Feind möchte alles schwarz malen oder wie hier und an unser Fleisch animieren. Das widerfahre dir nicht, Herr Jesus. Denk an Petrus. Gekreuzigt werden. Der Teufel will, dass du dich schonst. Das ist es. Ganz, ganz einfach merken, ob es der Herr ist oder nicht. Weißt du, wo keine Herausforderung ist? Das ist nicht vom Herrn. Vom Herrn ist immer Herausforderung, verlangt Opfer. Alles, was uns wehtut, Opfer, weißt du, Opfer, da drehst du diesen Euro 5-mal um, bevor du es überhaupt spendest, weil es wertvoll ist. Opfer tut weh. Opfer, die nicht wehtun, die sind keine Opfer. Die sind, das kannst du fürs Rote Kreuz brauchen, alte Klamotten abgeben oder Caritas. Der Teufel will nicht, dass du mehr tust, als was du solltest und dienst nach Vorschrift. Ich gehe ja schon in die Versammlung. Erkenne den Willen Gottes. Wie höre ich die Stimme Gottes? Gott redet, aber ganz anders, als du denkst. Durchs Opfer. Er prüft, ob dein Opfer, ob du bereit bist, das Gott zu opfern. Weißt du, Gott schaut zu und er macht Notizen, ob du dich verausgabst, wirklich verausgabst. Oder ob du darauf achtest, dass ich ja nicht zu viel tue und dass ich ja nicht zu viel gebe. Oder gar nicht so viel, so weit gehe. Gott will, dass wir die zweite Meile gehen. Das ist nämlich, was Gott mir mal gezeigt hat. Das ist erstaunlich. Die erste Meile muss ich so oder so gehen. Aber die zweite ist Luxus. Die zweite Meile, da bin ich nicht verpflichtet zu gehen. Aber wenn ich das tue, dann das ist das ein Segen. Gott sieht es, wie du in die Versammlung gehst, wie du opferst, wie du gibst, wie ernst du deinen Glauben machst. oder nur am Sonntag, dass du deinen Glauben realisierst und dann wochentags lebst wie der Teufel. Ja, viele Christen leben ganz unchristlich die übrige Zeit. Ja, es sieht ja niemand. Der Teufel ist für unsere Bequemlichkeit zuständig, weil er sorgt, das widerfahre dir nicht, schon dich, liebes Fleisch. Der Teufel ist für Gemütlichkeit, für Komfort, für Oberflächlichkeit, für Lauheit und Trägheit. Für das ist der Teufel zuständig. Und er lehrt dich das. Muss nicht so eifrig sein, Tag und Nacht den Herrn suchen. Du kannst, wenn du willst. Das ist, was der Teufel dir vorgaukelt. Und dann nagt er an deinen Willen. Versuch deinen Willen irgendwie so abzuzapfen, dir die Energie absaugen. So viele Esoteriker, wenn die bei uns in den Gottesdienst kommen, dann versuchen sie nicht dem die Hand zu geben, nicht dem, weißt du, die saugen die Energie ab. Leute können dir die Energie nicht absaugen. Das ist dummes Geschwätz. Nur Esoteriker glauben so Blödsinn. Was dir den Willen, die Kraft absaugen kann, das ist der Teufel und dein Fleisch. Verstehst du, wenn du dem Teufel recht gibst, ja, Ruhe ein wenig. Lauheit, Trägheit, Faulen und so weiter sind Zeichen des Abfalls. Und in dem Moment, wo wir auf den Teufel hören und die erste Liebe bei uns erkaltet, da plötzlich wird dein Stück weggeben und dein Stück aufgeben. Und weißt du, wovon bist du gefallen? Wie warst du am Anfang, als du Christ wurdest? Da bist du Sonntagmorgens, Sonntagabends, Sonntagnachmittags noch in den Gottesdienst gegangen. Da bist du die Woche über, die ganze Zeit, all deine Freizeit hast genützt. Also das war bei mir auf jeden Fall der Fall so. Ich habe nicht genug vom lieben Gott bekommen. Und das hat mir mein Leben geprägt. Weißt du, der Hunger nach Gott. Da habe ich meine Gemeinde besucht und dann habe ich gehört, die haben auch Evangelisation, bin ich dorthin gefahren und die nächste war eine Konferenz und so weiter. Weißt du, ich bin aktiv gewesen und da bin ich gewachsen. Da habe ich von denen das gehört, habe meine Meinung bilden können, nachdem ich das gesehen habe. Weißt du, wie schult Gott einen? Du musst beobachten und gucken und wie machen die, wie machen das und so weiter. Erkenne das Wirken Gottes und erkenne, wie der Teufel wirkt. Und bei den meisten arbeitet der Teufel und nicht der Heilige Geist. Verstehst? Abstriche, 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 Abstriche. Am Schluss bist du nur noch Haut und Knochen. Weißt du, Paulus fragt ja die Galater, wer hat euch aufgehalten? Weißt du, da kommt der Teufel mit Gesetzlichkeit, mit Oberflächlichkeit. Da kommst du her und sagst, ja, das ist nicht mehr in meinem Alter drin. Weißt du, so, ich kann nicht mehr auf die Straße gehen und ich kann nicht mehr missionieren, ich kann das nicht. Das überlasse ich Jungen. Oder ich bin zu krank. Es ist nicht das Alter, das dich abhält. Es ist nicht die Krankheit, das dich abhält. Es ist ein Dämon, das dich abhält. Ein Geist. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Die erste Liebe erkaltet. Weißt du, du bist beschäftigt, aber nicht mit Dingen, die Gott dir gesagt hat, dass du tun solltest. Und die nicht Gott verherrlichen. Das sind Dinge, die aus dem Fleisch herauskommen. Du tust sehr viel fürs Fleisch. Lasst uns wieder fischen gehen, hat Petrus gesagt. Verstehst du? Und wir sollten viel mehr für die Seele tun. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Sei ehrlich, belüge dich selbst nicht. Weißt du, wir werden von selbst nachlässig, von selbst träge, von selbst faul, von selbst oberflächlich. Das passiert alles von selbst. Da musst du gar nicht so groß sorgen. Das ist das Fleisch. Von selbst wirst du lax. Und das ist nicht mehr so wie früher, wie es am Anfang mal gewesen ist. Merkst du, dass da was nicht stimmt? Das ist nicht dein Alter. Und das ist nicht deine Krankheit. Und das ist nicht finanzieller Mangel. Das sind ganz andere Dinge, die bei dir aus dem Ruder gehen. Und Schlagseite bekommen. Und dich auf eine bestimmte Seite, in eine bestimmte Richtung ziehen. Weißt du, der Teufel versucht uns abzuhalten vor der Gegenwart Gottes. Aber was sagt David? Ich möchte lieber Pförtner im Hause des Herrn sein, als in den Palästen der Gottlosen wohnen. Aber ich möchte meine Wohnung schön einrichten, ich möchte Urlaub. Alles ist gut. Gott gönnt uns. Gott erlaubt diese Dinge. Aber er möchte zuerst an erster Stelle in unserem Leben sein. Erwecke wieder die erste Liebe in deinem persönlichen Leben. Sonst wird dein Leuchter weggestoßen und dann plötzlich wird Gott dich nicht mehr gebrauchen. Da ist kein Öl, kein Feuer mehr da, kein Dampf, kein Pep. Weißt du, die Gnade ist wunderbar. Aber ich möchte auch hier heute Abend sagen, spiel nicht mit der Gnade. Du kannst es ganz schnell verspielen, die Gnade Gottes. Und plötzlich nehmen andere deinen Platz ein. die gar nicht so würdig waren oder verdient hätten. Das ist auch wieder Gnade. Denn da waren die geladenen Gäste, du kennst ja diese Geschichte vom Herrn Jesus, die geladenen Gäste, die haben alle eine faule Entschuldigung gehabt. Ich habe einen Ochsen gekauft, ich habe einen Acker gekauft, ich habe eine Frau genommen, ich habe Haus gebaut. Verstehst du? So, diese faulen Entschuldigungen. Und sie sind nicht gekommen. Und dann sagt der Herr, geht an den Hecken und Zäunen, an den Landstraßen, hol die Gammler rein. Und die werden kommen. Die waren begeistert. Dass sie, das Haus wurde voll. Und Gott will, dass sein Haus voll wird. Und dass wir uns nicht faul ausreden. Verstehst du, keiner kauft Ochsen, ohne gesehen zu haben. Keiner kauft Acker, ohne gesehen zu haben. Das sind alles nur faule Ausreden. Aber bei Gott sehen sie nicht. Das sind ja Lügen. Man belügt sich selbst. Du kennst den Willen Gottes, tu es. Das ist ganz einfach. Tu es. Und solange du nicht das tust, was du weißt, wird Gott dir nichts Neues offenbaren. Erst wenn du den Weg gegangen bist, den Gott dir gezeigt hat, dann wird er dir einen neuen Weg zeigen. Neue Möglichkeiten erschließen. Das Problem ist nicht Unwissenheit, dass man Gottes Willen nicht kennt. Nein, der Unwille, dass man Gottes Willen nicht tut. Ungehorsam. Weißt du, du tust nicht. Und wenn du das nicht tust, was du tun solltest, ist Rebellion. Gott sagt es einmal, zweimal, Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders zu einem Menschen. Und da müssen wir reagieren. Und manchmal spricht er 30 Mal zu einem. So, Gott spricht aus der Ewigkeit zu uns. Und jetzt noch, wie höre ich die Stimme Gottes, wie erkenne ich Gottes Stimme? Bei Gott ist alles jetzt, heute und hier. Weil Gott ist in der Ewigkeit, er kennt nicht Raum und Zeit. Raum und Zeit gibt es für Gott nicht. Das ist für uns so. Kalender 2010, 2015, 2017, 2018, 2020. Das gibt es bei Gott nicht. Bei Gott ist alles jetzt, heute und hier, alles aus der Ewigkeit. Also Gott weiß nicht, was ist 1900 gewesen oder jetzt 2000 oder 2100 sein wird. Weißt du, für Gott ist alles jetzt, heute und hier. Was bist du jetzt? Wenn Gott zu uns spricht, spricht er immer jetzt, immer heute und immer jetzt. Hier, das ist der Tag, den Gott dir gemacht hat. Da solltest du fröhlich sein. Wenn Gott zu uns spricht, spricht er immer in Bezug auf Ewigkeit. So, es kommt aus der Ewigkeit, es sind ewige Dinge, es betrifft die Ewigkeit. So wie wir mit der Zeit beeinflusst werden, das ist dann nachher eine andere Sache. Aber zuerst einmal, Gott spricht aus der Ewigkeit zu dir und zu mir. Und es geht um ewige Dinge, um deine Seele zuerst einmal. Wenn wir den Willen Gottes gedanklich nicht richtig erfassen, dann, oder richtig verstehen, dann kommt hinterher Reue und hätte ich bloß. Das ist aus der Vergangenheit, verstehst du? Dann wäre damit, ja, hätte ich die richtige Person geheiratet, hätte ich den richtigen Beruf gewählt, hätte ich die richtige Arbeitsstelle genommen. Wir verbinden Gottes Willen immer mit der Vergangenheit oder Gegenwart oder Zukunft. Nein, Gott ist immer jetzt, hier und da. Deshalb, er spricht zu dir. Was bist du jetzt? Was kannst du jetzt? Was tust du jetzt? Hier, wo du wohnst, wo du bist in Berlin. Nicht, wenn ich nach irgendwo anders in Afrika gehe, aufs Missionsfeld. Nein, dein Missionsfeld ist da, wo du immer bist. Da, wo du existierst, da ist dein Missionsfeld. So, plag dich nicht so viel mit nichtigen Dingen, mit oberflächlichen Dingen, sondern fang an, das zu tun, was dir vor die Hände, vor die Füße kommt. Die Entscheidung, die du jetzt triffst, ist für die Ewigkeit getroffene Entscheidungen. Und die müssen getroffen werden und wir müssen ganz klar sein, Herr, ich diene dir. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Weißt du, dann brauchst du nicht mehr Sorgen um Gesundheit. Was, werde ich gesund oder werde ich Erfolg haben und dergleichen. Nein, das wird dir zufallen. Gib Gott den ersten Platz in deinem Leben. Ja, das ist unser Auftrag. Gott den ersten Platz geben. Morgens die erste Stunde. Morgens, ja, oder die erste Tat, so die du tust an dem Tag. Die soll Gott geweiht sein, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist ein wichtiges Prinzip, Gott zuerst. Gott zuerst. Gott zuerst. Gott zuerst fragen. Gott zuerst dienen. Gott zuerst bitten. Gott zuerst. Also ich mache den Mut. Und in der Bibel haben wir eine interessante Geschichte, 2. Chroniker, Kapitel 16, Vers 12. Da ist der König Asa. Was machst du, wenn du krank wirst? Und dieser König Asa wurde krank an seinen Füßen mit 39, im 39. Jahr seiner Regierung und so weiter. Seine Krankheit nahm sehr zu und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern er suchte zuerst die Ärzte. Verstehst du? Was machst du in deiner Krankheit? Suchst du zuerst Gott oder die Ärzte? Das ist sehr wichtig. Denn die Ärzte, die können dir nicht helfen. Zuerst muss Gott die Ärzte inspirieren und die Idee den Ärzten geben. Deshalb manche wundern sich, weil sie so abgefertigt werden. Der Nächste bitte. Verstehst du? Nein. Aber wenn der Arzt eine Liebe für dich bekommt, eine Sympathie für dich bekommt und die richtige Medizin ihm einfällt, Gott zuerst. Wenn wir die Verse davor lesen, von 2. Chroniker 16, Vers 8, hatten nicht die Kuschiter und Lübe eine große Heeresmacht mit sehr viel Wagen und Reitern, doch der Herr gab sie in deine Hand, Asa, da du dich auf ihn verließest. Du hast Erfolg gehabt, als du dich auf ihn noch verlassen hast, also noch in der ersten Liebe, im ersten Feuer standst, in deiner Beziehung zu Gott. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, heißt es hier, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Und mit ganzem Herzen bei ihm sein, das heißt zuerst Gott. Frag Gott zuerst. Ist so wichtig, bevor du dem Antichristen begegnest, dem falschen Propheten begegnest, du musst das Angesicht Jesu geschaut haben. Und wenn du das Angesicht Jesu kennst und geschaut hast, dann fürchtest du dich nicht mehr von dem Antichristen, vor seiner Fratze. Gott zuerst. Und dann sagt Gott zu Asa, mein Freund, du hast töricht getan, darum wirst du von nun an Krieg haben. Und Asa wurde zornig über den Seher, den Propheten, den Prediger, und legte ihn ins Gefängnis, denn er grollte über ihn. Auch bedrückte er zu dieser Zeit einige von dem Volk, verstehst, weil er Gott nicht gehorcht und wird er aggressiv, wird er zornig, bösartig, und er suchte den Herrn nicht zuerst. Deshalb, bevor du aus dem Bett steigst, sag dem Heiland guten Morgen. Und wenn du ins Bett gehst als Letztes, zuerst und zuletzt, sag ihm gute Nacht. Man kann die Wahrheit nicht besiegen. Weißt du, die Wahrheit bleibt Wahrheit, auch wenn der Arzt das nicht wissen will. Verstehst du, den Seher ins Gefängnis steckt. Die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Du hast Gott nicht zuerst gesucht. Das ist das Problem. Das ist eine Realität. Der Wille Gottes ist eine Wahrheit. Darauf achte, was ist die Wahrheit? Und die Wahrheit spürst du, das ist wahr, das ist echt, das ist okay. Achte drauf, auch wenn es manchmal knallhart ist. Also die Wahrheit, mir schmeckt die Wahrheit nicht immer. Das ist also knallhart, aber das ist, was uns gesund macht. Du kannst noch so fromm in den Himmel gucken und beten und singen und so weiter und dir was vormachen, aber die Wahrheit bleibt Wahrheit und Gott ist die Wahrheit. Auch wenn du andere unterdrückst, auch wenn du scheinheilig bist und so tust, als ob. Ahab oder dieser Asa wurde schwach an die Füße. Wisst ihr, ich will einfach nur sagen, warum viele Leute schwach an die Füße sind oder sonst wo, weil sie Gott nicht dienen. Ihr Standfestigkeit ist nicht mehr das. Schwach an den Füßen. Und drei Jahre später war er tot. Wenn wir Gott den ersten Platz in unserem Leben geben, dann werden wir automatisch den Willen Gottes sehen. Während wir hingehen, passiert es, dass Gott uns offenbart und uns dem Ziel näher bringt und wir plötzlich aufstehen, plötzlich Kraft bekommen. Weißt du, wenn wir ihm den ersten Platz geben, dann passiert alles automatisch. Dann, ich bete nicht so viel, Herr, was ist dein Wille, was soll ich tun? Nein, es begibt sich. Es begibt sich, es passiert ungewollt, ungeplant, es begibt sich. Beobachte dein Leben. Deine Probleme, Krankheit und so weiter, das sind eine Sprache Gottes. Die Schwierigkeiten, die Spannungen sind Signale, die dich ins Gebet bringen. Achte auf die Zeichen, die da passieren um dich herum. Diese Wirkungen haben oft Auswirkungen auf uns und Gott will uns was zeigen. Das ist mein Weg. Bleibe still jetzt, sei geduldig. Die Ereignisse um uns die Begebenheiten, auch die Kleinigkeiten, und gerade die Kleinigkeiten, nicht die großen Dinge, die Kleinigkeiten, die Lappalien, das sind die Winke Gottes. Die Kleinigkeiten, das Große. Weißt du, so wie dieser Naaman und seine Mitarbeiter, weißt du, wenn der Prophet dich was Großes geheißen hätte, hättest du sofort getan. Eine große Summe Geld geopfert oder Gold geopfert. Aber diese Kleinigkeiten, lass dich 7-mal im Jordan taufen. Das ist ein Blödsinn. Verstehst? Aber gerade da testet Gott uns. Weißt du, kniest du dich hin, beugst du dich vor dem Herrn, ehrst du den Herrn, gibst du den Herrn die Ehre, lässt du dich 7-mal da taufen. Achte darauf, auf die Geschehnisse und Vorfälle und Vorgänge, die in deinem Leben passieren. Sie drücken dir immer den Willen Gottes aus. Die zeigen. Weißt du, die Führung Gottes, es begab sich. Du planst, der Mensch denkt und Gott lenkt. Gibt es ein Sprichwort. Weißt du, und es begibt sich. Irgendwie passiert es dann. Nimm alle Begebenheiten aus der Hand Gottes. Sei sensibel, empfindsam und empfänglich. Ja, Herr, das ist okay, nehme ich mit. Es begab sich. Da begibt sich so vieles. Weißt du, Gott könnte viel mehr in deinem Leben bewirken, wenn du auf diese Begebenheiten achten würdest. Diese kleinen Begebenheiten. Überspiel nicht die Wahrheit. Und lauf ihr nicht davon. Man kann der Ewigkeit nicht weglaufen. Du kannst nicht verleugnen. Höre, was die gesalbten Menschen sagen. Oder von Gott begnadigte und berufene Menschen, die einen Auftrag haben, wie ich vorhin gesagt habe, die Lehrer in der Gemeinde, die das Wort Gottes predigen. Hör gerne zu. Glaube nicht jedem Schmeichler oder Süßholzrasperer, Verführer oder diesem frommen Casanovas. Verstehst du, es gibt so viele fromme Casanovas. Religiöse, fromme Heiratsschwindler, verstehst du, oder Scheinheilige, die versprechen Himmel auf Erden. Glaube nicht jedem Menschen, glaube der Wahrheit. Und frag, was ist die Wahrheit? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Auch wenn dir vielleicht eines und das andere nichts sympathisch ist und nicht passt, was du nicht magst, aber das ist unter Umständen der Wille Gottes. Die bitteren Kräuter. Weißt du, wir denken das Passahlamm, sie haben das Passahlamm gegessen. Wunderbar, dass sie das Passahlamm gegessen haben, aber das Passahlamm hat, was zu dem Passahlamm nötig war, da waren bittere Kräuter nötig, eine ganze Menge. Ja. Achte auf die kleinen Dinge. Sie sind von Gott. Weißt du, Gott hat dich wirklich lieb und er liebt dich. Weißt du, Gott ist anders als die ganzen Heuchler in deiner Umgebung rumherum, die dir was erzählen und vorgaukeln. Die wahren Christen haben nichts anderes zu sagen als nur die Wahrheit. Und das ist manchmal hart und schwer. Und sie leiden manchmal dafür, dass sie die Wahrheit gesagt haben. Und es ist kein Vergnügen, jemand die Wahrheit zu sagen. Aber Gott muss uns öfters die Wahrheit sagen. Und die Frage ist, bin ich ehrlich, höre ich gerne die Wahrheit, liebe ich die Wahrheit? So viele möchten anderen helfen, aber Gott kann ihnen nicht helfen. Und erst wenn dir geholfen wird, dann kannst du erst auch anderen helfen. Erst wenn dir Gott was gesagt hat und zu dir gesprochen hat, dann kannst du auch anderen was weitergeben von dem, was er dir gesagt hat. Weißt du, die Wahrheit sagen, du verbrennst dir den Mund, wenn du die Wahrheit sagst. Das ist hart, knallhart. Ich denke nur an Johannes den Täufer. Johannes der Täufer hat dem Herodes die Wahrheit gesagt, das ist nicht richtig, was du da machst. Und dann passiert die Sache, dass das Mädchen da getanzt hat und so weiter. Und Mutti, was soll ich verlangen? Selbst das halbe Königreich darf ich mir wünschen. Das Haupt des Johannes. Und das Haupt des Johannes wurde geliefert. Und Johannes war die Stimme Gottes. Und Herodes ließ ihn köpfen. Im Orient ist das Köpfen populär, schon damals gewesen. Nur bei Elia, diese 800 Baalspriester oder hier beim Herodes, er wurde geköpft und dann auf dem Tablett serviert. Eklig. Und ab jetzt hat der Herodes keine Stimme Gottes. Gott spricht zu ihm nicht mehr, weil er die Stimme Gottes getötet hat. Und dann gibt er sich als die Stimme Gottes aus bei seinem Geburtstag. Oh, Leute sagen, das ist die Stimme Gottes. Und als Jesus vor ihm eines Tages steht, sagt er weder Mu noch mehr. Gar nichts. Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen? Der Herr Jesus hat ihm nichts gesagt, weil er die Stimme Gottes getötet hat. Und was passiert? Er verfault am lebendigen Leib und stinkt. Flavius beschreibt, dass man in seiner Umgebung nicht ohne Mundschutz kommen konnte. So hat er gestunken. Verfault am lebendigen Leib. Weißt du, man wundert sich, warum viele Christen leiden, weil sie vielleicht auch die Stimme Gottes getötet haben. Der Pastor muss weg, der Prediger muss weg, den laden wir nicht mehr ein. Weißt du, und dabei war der Mann oder die Frau ein Diener Gottes und sie haben gepredigt oder gemieden, ja mit ihm wollen wir nichts zu tun haben, verstehst du, der gefällt mir nicht, der ist mir nicht sympathisch. Und jetzt haben sie den Salat und wundern sich, wenn sie am Leibe verfaulen und zerfressen werden. Sie haben die Lösung Gottes nicht angenommen. Das müssen sie die Lösung vom Teufel annehmen. In aller Liebe, das ist die Wahrheit, was ich sage. Ob es passt oder nicht. Weißt du, viele wollen das gar nicht glauben, nicht wahrhaben. Weißt du, sie suchen dann weiter Vielleicht kommt jemand anders, Besseres, Qualifizierteres, aber Besseres kommt nicht, es kommt immer nur Schlechteres. Und dann schlucken sie alles auf und saugen und so weiter, aber da, wo sie hätten aufsaugen sollen, da haben sie rausgespuckt und den Johannes getötet. Und dann werden sie nicht mehr gesund, man wundert sich. Und dann, wenn du nicht glaubst der Predigt des Evangeliums, verstehst du, in aller Schlichtheit und Einfachheit, auch wenn es nur wenige sind, die die Wahrheit predigen. Ich denke nur an die Kundschafter. 12 Kundschafter wurden ausgeschickt und 10 haben verkündigt, wir können nicht reingehen, wir schaffen das nicht. Und sie haben geglaubt und was ist passiert? Der liebe Gott sagt, jetzt dreht er um und geht wieder zurück in die Wüste, wo ihr herkommt. Und nur 2 konnten Israel ins gelobte Land führen. Nur 2. Viele hat Gott abgeschrieben, in aller Liebe. Sie liegen in der Wüste rum, enden dort und werden in der Wüste begraben. Sie sind und bleiben immer Fragen, die suchen Antwort. Was will der Herr? Da standen sie bei Kadesh Barnea. Da standen sie vor dem gelobten Land. Da hätten sie einfach einmarschieren können. Aber dann haben sie nicht gewollt. Und dann sagt der liebe Gott, geh mal rum. Geht noch einmal 40 Jahre. Und es ist erstaunlich, dass Gott manchmal auch eine Nation, ob das Deutschland ist oder was, weißt du, diese Heimsuchung Gottes, dass oft nach 40 Jahren wieder mal eine Erweckung auftaucht. Wieder etwas passiert. Nach 40 Jahren. Studier mal die Geschichte. Und es, da gibt es wieder die Wüstenwanderung. Sie haben nicht gewollt. Diese Angebote, ob das die charismatische Bewegung war oder Heilungsbewegung war, da kamen Heilungsevangelisten nach dem Krieg massenweise nach Deutschland, haben gepredigt und so weiter. Ach, das ist alles Schwärmerei, alles Umbug, alles nur Geldmacherei. Und dann hat Gott 40 Jahre vergehen lassen. Dann kam erst wieder die Jesus-People-Bewegung, so 40 Jahre danach. Aber wenn Gott spricht, sollten wir folgen und gehorsam sein. Wenn er sagt, du kannst, dann kannst du. Er würde nicht sagen, du kannst nicht, wenn er kennt, was für ein Gebilde du bist, was für ein Gemächte du bist, aus was im Holz du geschnitzt bist. Er weiß, wie du kräftemäßig bist. Er weiß, wenn er dir sagt, tu, dann tu es. Dann kannst du es, es liegt in deiner Kraft. Wie spricht Gott zu uns? 2 oder 3 Mal ganz besonders. In Hiob Kapitel 33, Vers 29 und folgende Verse. Hiob 33, Vers 29, siehe, das alles tut Gott 2 oder 3 Mal mit einem jeden, dass er ihnen sein Leben zurückhole und von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Er tut 2 oder 3 Mal ganz besonders. Und wenn du ganz ehrlich bist, du bist 2, 3 Mal schon dem Tod von der Schippe gesprungen. Verstehst du? Bist nicht überfahren worden, bist nicht umgebracht worden, bist nicht im Sturm, verstehst du, auf irgendeinen Trip oder was auch immer ist. 2 oder 3 Mal ganz besonders hier. Und hol wieder ins Leben zurück. Und du weißt, es gibt ein Jenseits, eine Realität. Ja? Und er erleuchtet dich. Aber wenn du das verpasst, acht auf das besondere Reden Gottes in deinem Leben. Und vielleicht ist das, es gibt kein 4. Mal. Vielleicht ist es zu spät, dieses Reden Gottes. Achte darauf. Gott sendet Impulse, sendet Informationen. Er redet auf mancherlei Art und Weise. Verstehe seine Sprache, was er sagt. Hör seine Stimme. Die Stimme des guten Hirten. Und Gott hat mit dir eine Abmachung. Ich werde dich nicht einfach so holen, sondern ich werde mich ankündigen, bevor ich dich hole. Auch wenn es in der Bibel heißt, sieh, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Er kündigt es an. Gott tut nichts ohne Ankündigung. Also, er kündigt es an. Verstehe seine Sprache. Und lerne seine Stimme zu unterscheiden von den anderen Stimmen. Wie redet Gott mit mir? Gott spricht anders. Er spricht leise und innerlich. Leise und innerlich. Er mahnt uns nur. Nein, mach das Kind, lass es bleiben. Gott spricht durch seinen Geist. Er plaudert und plappert nicht. Er spricht sehr intensiv, weißt du, auf deinem Bettlager, in deinen Träumen. Wenn Gott redet, dann ist es ernst. Dann ist Alarmstufe 1, da ist es hoch, da ist es der Höhepunkt, wenn er was, denn, er hat was zu sagen, denn normalerweise plappert und plaudert nicht. Weißt du, es geht um deine Existenz, um dein Überleben. 2 oder 3 Mal ganz besonders. Und ich habe festgestellt, wenn du ganz ehrlich bist, 2 oder 3 Mal ganz besonders, jeder Mensch hat irgendwo gravierende, negative Erlebnisse, wo gerade so haarscharf am Leben vorbeigegangen ist, wo es ihn erwischt hat, ob es das Autounfall ist oder im Krieg oder irgendwie etwas. Die Menschen sind dazu bestimmt, dass sie Gottes Stimme hören. Und Gott möchte mit ihnen dann ins Gespräch kommen. Und zwar fortwährend. Weißt du, Gott möchte nicht nur ab und zu mal mit uns reden, sondern dass wir so uns einüben, dass Gott immer wieder mit uns redet. Mit Gott zu leben, mit ihm zu reden und so weiter, von ihm immer angesprochen zu werden, das ist das Schönste, was ein Mensch erleben kann. Und wie hat Jesus, schau, lerne von Jesus. Er ist morgens, bevor die anderen kamen, bevor sie Kaffee tranken, bevor sie was getan haben, hat er auf dem Berg oben gebetet und Gott gesucht. Morgenstund hat Gold im Mund. Gott spricht zu uns, er baut eine enge Beziehung zu uns auf und wir dürfen seine Stimme gehorchen, wir sollen sie nicht verdrängen, wir verdrängen gerne später. Das liebste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank. Andermal, wenn ich ausgelernt habe, wenn ich aufgebaut habe, wenn ich genug Geld zusammengespart habe, wenn ich mal in der Rente bin, die lange Bank, heute ist der Tag des Heils. Deshalb jetzt, hier und in diesem Moment, wo du gerade bist, das ist, was Gott will. Viele haben verlernt, auf Gott zu hören, sind zu skeptisch. Warum? Weil sie so in der religiösen Routine drinstecken. Oh, da muss die Erde beben, da muss was Großes passieren. Ein Brausen vom Himmel. Nein. Wenn du mit Gott wandelst und lebst, dann redet er leise und innerlich. Viele sind gewohnt, dass so religiöse Diktatoren, Tyrannen, ja, Demagogen, dass sie bauchen und sagen, so spricht der Herr. Und dich erschrecken. Gott erschreckt nicht. Weißt du, Gott liebt dich. Du bist sein Kind. Er befiehlt auch dich nicht wie ein Diktator. Mach das. Nein, es liegt in deinem Ermessen. Du kannst, wenn du willst. Ich will im Geist singen und ich will im Sinn singen. Es liegt an mir, was ich mache. Gott redet ganz verschieden, weil jeder Mensch verschieden ist, ganz anders ist. Deshalb, du kannst nicht jemanden kopieren, dass er mit dir so redet wie mit mir und ich kann dich nicht kopieren, dass er zu mir redet, wie er bei dir geredet hat. Gott redet individuell, jedem anders. Zum einen redet er durch die Blumen, zum anderen redet er durch die Tiere, zum anderen redet er durch einen Esel. Gott kann sogar einen Esel benutzen. Wenn der Teufel schon die Schlange benutzen kann, kann der liebe Gott auch einen Esel benutzen. Und er redet durch die Tiere. Andermal redet er durch die Engel, durch seine Boten, durch seine Diener. Gott will uns nicht einengen. Weißt du, Gott lässt uns gehen. Er steht uns nicht im Weg. Er will uns helfen, dass wir weiterkommen. Und er will, dass wir seinen Willen tun, und zwar den Willen Gottes übernehmen als unseren Willen. Verstehst? Dann sieht nachher aus, als wenn wir das entdeckt hätten, als wenn wir das gemacht hätten, als wenn bei uns das gewachsen wäre. Gott will, dass wir das übernehmen und sagen, dein Wille ist mein Wille. Dein Weg ist mein Weg. Deine Idee ist meine Idee. Und dein Plan ist mein Plan. Deine Sache ist meine Sache. Und deshalb dieses Übernehmen, dieses Übersetzen, dieses Transformieren ist so wichtig, dass ich das übernehme. Meine Liebe ist seine Liebe und seine Liebe ist meine Liebe. Es geht um den Willen Gottes. Ob wir verstehen oder nicht, verstehst du? Wir sollen das nur übernehmen. Verstehst du die Stimme Gottes? Und ich verstehe die Stimme Gottes erst, wenn ich mit ihm zusammenarbeite. Eins bin mit ihm. So seins und meins, dass es gar kein Unterschied mehr ist. Das, was seins ist, ist auch meins. Und dass ich mich einfach daran bediene. Wenn man Gott gehorcht, ihn liebt und ihm vertraut und so weiter, dann spricht er als nächstes durch Visionen und Träume. Dann erst, wenn wir ihn lieben, sonst markiert der Teufel uns was vor und malt uns schwarz an der Wand. Und Gott spricht zu uns, je nach unserer Reife. Zu kleinen Kindern spricht er wie zu kleinen Kindern. Und zu erwachsenen Menschen spricht er wie zu erwachsenen Menschen. Und zu geistlich reifen Menschen spricht er wie zu geistlich reifen Menschen. So, es hängt von unserer geistlichen Reife, wie er zu uns spricht. Zuerst gibt er uns ganz einfach hier diese Anweisung und er testet, wie folgt er dieser Anweisung nach? Ist er gehorsam? Tut er das, was ich sage? Und du willst ein Wunder haben? Tue das, was er dir sagt. Auch wenn es noch nicht das Wunder ist, sondern ein Zwischenstück. die Krüge mit Wasser füllen. Das ist ein Zwischenstück, ein Einschub. Das ist noch, da ist noch gar nichts passiert. Aber in diesen Krügen wird mal Wein sein, wenn wir auch das andere getan haben. Und wenn wir alles getan haben, dann müssen wir immer nur eines sagen, wir waren unnütze Knechte. So, Gott gibt uns Anweisungen in seiner Bibel, in sein Wort und in der Predigt, wo auch immer ist. Und wenn das nicht ausreicht, dann gibt er dir noch etwas Extras. Aber solange du das noch nicht ausgeschöpft hast, kriegst du nichts extra. Du kannst lange beten, kannst lange warten, kannst lange horchen, kannst lange glauben. Zuerst sollten wir das, was er schon gegeben hat, benutzen. Und was du schon gehört hast, was in dir hineingekommen ist, was du vernommen hast. In unseren Bestimmungen, das, was wir sind, da will sich Gott offenbaren zuerst einmal. Das, was er aus uns gemacht hat. Verstehst du? Da, wo du berufen bist, wo du verantwortlich bist, in deiner Verantwortlichkeit, da will er sich offenbaren, nicht woanders. Gott will herrlich sein in den Grenzen Israels, heißt es einmal. Weißt du, nur in Israel hat der liebe Gott was zu sagen. In Babylon, Ägypten interessiert ihn gar nichts, das ist nicht sein Volk. Verstehst du? Aber herrlich ist er in Israel. Und natürlich ist er jetzt vertrieben aus Israel. Die Juden wurden verstreut in alle Lande. Und so weiter. Und jetzt ist Gottes herrlich in seinen Grenzen. Und weißt du, wo die Grenze Gottes ist? Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und hier will er herrlich sein. Hier will er sich mächtig erweisen. Hier, das ist der Rahmen, diese Möglichkeiten, die er dir gibt, dich zu entfalten. Hier will er wirken. Sei offen gegenüber dem Eingreifen Gottes. Gott ist herrlich in meinen Grenzen. Nicht, wo ich nicht bin, sondern wo ich bin. Da ist Gott. In meinen Grenzen. Nicht im Himmel, sondern in den Grenzen Israels. Und die Grenzen Israels, das bist du und das bin ich. Das ist das Letzte, das Übrige, das, was übrig geblieben ist. Und selbst wenn Gott schweigt, redet er. Und manchmal denke ich, dass das Schweigen Gottes ist stärkeres Reden als das Reden und Brüllen und Schreien Gottes und Dröhnen Gottes, dieses Schweigen. Das hat auch was zu sagen. Kind, ist es okay, reg dich nicht so auf. Sein Schweigen. Also ich bin Gott manchmal dankbar für Schweigen. Weißt du, da muss ich nicht laufen, da muss ich nichts tun. Dann kann ich mich ausruhen, kann beobachten, zuschauen und genießen. Und wenn er schweigt, verstehst du das, dann ist er zufrieden, da hat nichts, er ist glücklich. Warum muss Gott uns immer wieder was sagen? Weißt du, denn unser Glaube besteht nicht aus Leistung, dass ich etwas leiste und etwas tue und dann Gott wohlgefallen hat, wenn ich viel leiste. Nein, er schweigt. Stille. Und Gott wirkt in der Stille. Sein Schweigen. Wenn wir schweigen, folge also deiner Bestimmung, das, was Gott in deinem Leben getan hat bisher, tue Gutes und tue Recht. Mach dir keine Sorgen, leg deine Sorgen in der Hand Gottes, er sorgt für dich, bete. Und wenn du das Gebet aus dem Vater unser betest, dein Wille geschehe, hast du schon Gottes Willen gefragt. Und wenn es nicht geschieht im Augenblick, dann ist es auch okay. Weißt du, dann wird der Gott sorgen, der Herr sorgen, dass der Wille Gottes geschieht. Dein Wille geschehe. Du hast Gott also erlaubt, dass der Wille Gottes geschieht. Also Ruhe da drin. Hab Frieden. So, Gott spricht zu uns ganz normal durch sein Wort, durch die Predigt, durch die Zeugnisse von anderen Menschen, durch den inneren Frieden, dass du gar nicht so hektisch bist, dass du nicht jammerst und klagst, sondern sagst, ich hab Frieden. Ich hab Frieden. Wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt, du fühlst dich wohl. Weißt du, und das ist so okay, so wichtig. Weißt du, du kannst Gott erst dienen, wenn du dich innerlich wohlfühlst. Wenn du in Gott geborgen bist, dann bist du im Willen Gottes, im Zentrum seines Willens. Da machst du dir keine Sorgen. Du fühlst dich wohl. Du weißt, Gott liebt mich. Und er wird mir schon richtig sagen, im richtigen Moment gibt er mir die richtige Information, gibt mir eine Nachricht. Da muss ich nicht sorgen, was passiert. So wie meine lieben Geschwister in Russland, als ich mal dort oben war, in der Untergrundkirche, dann, weißt du, dann habe ich gefragt, wisst ihr nicht, was in Berlin alles passiert hat? Habt ihr nicht vom Brexit gehört, verstehst du? Jetzt was würde ich sagen, nö, haben wir nichts gehört. Weißt du, das ist, und dann frage ich, habt ihr kein Fernsehen, kein Radio, keine Zeitung? Nö, braucht man nicht. Wenn der liebe Gott will, dass wir was erfahren, dann wird er uns durch seinen Heiligen Geist sagen. Und deshalb, du musst nicht gierig sein. Ich muss alles wissen, bestens informiert sein über Internet und sonst wo. Wenn Gott will, dass du das und das und das und das erfährst, und das und die und jene Führung bekommst, dann wirst du kriegen. Wenn du sein Kind bist und wenn du das Vaterunser anständig betest, dein Wille geschehe. Hier, bei mir, heute und jetzt. Amen. Preis Gott, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du zu uns redest, Tag und Nacht. Du hast immer Sprechstunde. Wir dürfen zu dir kommen, aber Herr, du redest ganz anders, ganz ungewohnt manchmal zu uns. Und Herr, wenn du schweigst, auch das ist dein Reden, dein Handeln, dein Reagieren. Und gib uns ein gehorsames Herz, ein gläubiges Herz, das auf deine Stimme hört und in deine Gebote wandelt. Und Herr, das, was du willst, ist, dass wir gütig sind, barmherzig sind, Liebe üben und einfach dich lieben. In der ersten Liebe, so wie wir ganz am Anfang unserer Existenz, unserer Glaubensexistenz, unserer Bekehrung dich geliebt haben. Wir möchten wieder dort zurückkommen und die erste Liebe wieder erwecken. Herr, und dann passiert alles andere automatisch. Danke, Herr Jesus. Amen.